Stell dir vor, ein wirklich zerstörerischer Tornado fegt durch eine Kleinstadt. Er zerreißt ganze Straßenzüge, entwurzelt jahrhundertealte Bäume, deckt Dächer ab.
Mhm, ein absoluter Albtraum.
Genau. Aber dann siehst du dieses eine Haus, mitten in der Verwüstung, das völlig unversehrt geblieben ist. Kein einziger Kratzer.
Ja, das sind immer diese verrückten Bilder in den Nachrichten.
Richtig. Und unsere erste menschliche Intuition in so einem Moment ist ja, wir suchen nach einem Grund. Wir denken, die Besitzer von diesem Haus müssen irgendetwas richtig gemacht haben.
Oder halt umgekehrt, dass die, die alles verloren haben, auf irgendeine Weise vom Schicksal bestraft wurden.
Exakt. Wir klammern uns da verzweifelt an diese Idee, dass das Universum nach einem strengen Prinzip von Karma oder ausgleichender Gerechtigkeit funktioniert. Also wer Gutes tut, wird belohnt und wer Schlechtes tut, wird bestraft.
Und dieser Drang, alles in Ursache und Wirkung einteilen zu wollen, der sitzt einfach unglaublich tief in uns. Das gibt uns so ein Gefühl von Kontrolle, ne, in einer Welt, die oft völlig chaotisch wirkt.
Total. Man denkt, wenn man die Regeln kennt, ist man sicher.
Genau. Wenn wir die Regeln des Systems kennen, können wir uns vermeintlich sicher fühlen.
Und genau dieses trügerische Gefühl der Sicherheit, das werden wir heute Stück für Stück demontieren. Also, willkommen zu unserer heutigen Analyse. Schön, dass du, der uns gerade zuhört, dabei bist.
Wir haben heute echt viel vor.
Ja, wir nehmen dich heute nämlich mit auf eine Erkundungsreise durch die Quellen, die unser alltägliches Weltbild radikal infrage stellt. Wir stützen uns dabei auf die Arbeit von Dr. John Walton.
Genau, genauer gesagt auf seine 25. Vorlesung über das antike Buch Hiob.
Und da geht es um die gigantischen Fragen, also wie funktioniert diese Welt eigentlich wirklich? Wie agiert Gott in ihr? Und warum führt uns unsere ständige Suche nach dieser kosmischen Gerechtigkeit komplett in die Irre?
Wenn man sich mit Waltons Ausführungen beschäftigt, merkt man sehr schnell, dass wir einen großen Teil unseres modernen westlichen Denkens erst einmal an der Garderobe abgeben müssen.
Oh ja, das ist gar nicht so einfach.
Nee, absolut nicht. Wir müssen da eine sehr bequeme, aber völlig falsche Vorstellung verlernen. Eine Vorstellung, die ironischerweise auch die Hauptfiguren in genau diesem antiken Text, also Hiob und seine Freunde, zutiefst geprägt hat.
Lass uns da direkt mal einsteigen. Hiob und seine Freunde, die waren absolute Anhänger von diesem sogenannten Vergeltungsprinzip. Für die war völlig klar, Gottes vollkommene Gerechtigkeit ist gewissermaßen direkt in die DNA der physischen Welt eingewoben. Wenn ich das jetzt für dich, der uns zuhört, in ein Bild übersetzen müsste, die stellten sich das Universum wie so einen riesigen, fehlerfreien, moralischen Verkaufsautomaten vor.
Das beschreibt diese Denkweise wirklich perfekt. Man steht vor diesem Automaten und man hat ganz klare Erwartungen an die Mechanik.
Ganz genau. Man wirft oben eine Münze ein, sagen wir, ein moralisch einwandfreies Leben, tägliche Gebete, Spenden für die Armen.
Und dann drückt man den Knopf.
Ja, man drückt den Knopf, das Getriebe surrt und unten im Schacht landet dann der garantierte Segen. Gesundheit, eine gute Ernte, eine intakte Familie.
Ein fairer Deal sozusagen.
Richtig. Wenn nun aber die Maschine irgendwie blockiert oder statt des Schokoriegels plötzlich ein Amboss aus dem Schacht fällt, so wie bei Hiob, der ja seine Kinder, seinen Reichtum und seine Gesundheit verliert, dann lässt dieses Automatendenken nur eine einzige logische Schlussfolgerung zu.
Du musst eine falsche Münze eingeworfen haben.
Exakt. Du musst gesündigt haben. Irgendwo in deinem Leben gibt es einen dunklen Fleck, den du verheimlichst, denn der Automat an sich, der macht ja keine Fehler.
Die Maschine ist gerecht. Das ist der Grundgedanke.
Genau. Und was sagt Walton dazu?
Genau an diesem Punkt setzt Dr. Walton den Hebel an und zerschlägt diese Illusion komplett. Er argumentiert historisch und theologisch, dass diese Sichtweise den fundamentalsten Irrtum überhaupt darstellt.
Wahnsinn. Das heißt, unsere ganze Grundannahme ist falsch.
Ja, wir leben schlichtweg in einer gefallenen Welt. Die regulären natürlichen Abläufe unserer Umwelt, das Klima, die Biologie, die Geologie, sie spiegeln eben nicht automatisch und eins zu eins den Charakter Gottes wider.
Okay.
Die physische Welt ist einfach nicht vollständig mit all seinen moralischen Eigenschaften ausgestattet.
Puh, das ist eine Aussage, die man erst einmal verdauen muss. Wenn die physische Welt nicht einfach so ein perfekter Spiegel göttlicher Gerechtigkeit ist, wie um alles in der Welt wurde sie dann designt?
Das ist die große Frage.
Ja, weil wenn der Automat nie existiert hat, was ist dieses Konstrukt, in dem wir leben, dann überhaupt? Das zwingt uns ja, noch weiter zurückzugehen, nämlich zur ursprünglichen Schöpfungsidee selbst.
Richtig. Und um das zu verstehen, müssen wir uns ansehen, wie antike Kulturen den Begriff Schöpfung überhaupt definiert haben.
Wie meinst du das? Schöpfung ist doch, wenn etwas entsteht, oder?
Naja, wenn wir heute an Schöpfung denken, haben wir meistens reines Material im Kopf. Wir stellen uns vor, jemand schnippt mit dem Finger und aus dem absoluten Nichts taucht plötzlich ein Planet, ein Baum oder ein Ozean auf.
Ja genau, bumm, da ist es.
Aber für die Menschen im antiken Nahen Osten und auch für den Autor der Genesis lag der Fokus auf etwas völlig anderem. Schöpfung bedeutete für die primär Ordnung zu schaffen.
Ordnung schaffen, okay. Das heißt, es geht weniger um die Existenz des Materials an sich, sondern eher darum, diesem Material eine Funktion zu geben, eine Bestimmung.
Das trifft genau den Kern. Es ging darum, ein funktionierendes System zu etablieren. Eine Wüste mag zwar materiell existieren, aber sie ist unwirtlich, sie dient nicht dem Leben.
Mhm, sie hat keinen Nutzen.
Erschaffen, weil er ihr Ordnung und eine lebensfördernde Funktion gegeben hat. Gott bringt die Dinge also unter seine Kontrolle.
Ah, er weist ihnen einen Zweck zu. Das ist faszinierend. Und Walton dröselt das in der Vorlesung in drei sehr spezifische Zustände auf, richtig?
Ja, drei Zustände, die enorm wichtig sind, um unser ursprüngliches Dilemma mit dem Tornado von vorhin zu verstehen.
Okay, lass uns die mal durchgehen. Der erste Zustand ist diese etablierte Ordnung, oder? Also alles hat seinen Platz, alles funktioniert.
Genau.
Aber dann spricht er über den zweiten Zustand, der in Genesis 1, Vers 2 beschrieben wird, die sogenannte Nichtordnung.
Und hier nutzt Walton ein Bild, das sehr gut veranschaulicht, was antike Hörer bei diesen Texten empfunden haben. Das Bild von einem Umzug.
Oh ja, das liebe ich. Erklär das mal für unsere Zuhörer.
Stell dir vor, du hast ein brandneues Haus gebaut. Die Wände stehen, das Dach ist dicht, die Türen sind drin. Du ziehst ein, aber im ganzen Haus stapeln sich noch diese verschlossenen Umzugskartons.
Man kennt es. Das absolute Chaos am Anfang.
Ja, die Möbel stehen kreuz und quer. In der Küche fehlen noch die Schränke. Das Haus existiert zwar, aber es ist noch nicht vollständig geordnet. Noch nicht voll funktionsfähig als gemütliches Zuhause.
Es ist also quasi eine Baustelle. Ein Work in Progress.
Exakt.
Aber warte mal, da muss ich kurz kritisch einhaken. Wenn wir über Gott sprechen, erwarten wir doch eigentlich Perfektion. Oder? Warum sollte ein allmächtiges Wesen ein halbfertiges Haus übergeben, in dem überall noch Kartons herumstehen?
Gute Frage.
Heißt das, diese Nichtordnung ist ein Fehler im System? Ist sie etwas Schlechtes, das eigentlich gar nicht da sein sollte?
Das ist eben der intuitive Reflex, den wir heute oft haben. Wir setzen das Unfertige sofort mit dem Bösen gleich.
Ja, weil unfertig gleich kaputt fühlt sich das oft an.
Aber Walton betont extrem deutlich, Nichtordnung ist absolut neutral. Sie ist nicht böse. Sie besitzt keine negative moralische Qualität.
Okay, das musst du an einem Beispiel erklären.
In der antiken Weltanschauung war zum Beispiel das tobende Meer der Inbegriff dieser Nichtordnung. Es war wild, ungezähmt, potenziell gefährlich, aber es war kein Dämon.
Es war einfach nur Meer.
Genau, es war einfach noch nicht in das vollkommene, lebensfördernde System integriert. Und das Gleiche galt für die Wildnis außerhalb des Gartens Eden.
Verstehe. Eden war also sozusagen das einzige fertig eingerichtete Zimmer in diesem riesigen Haus voller Kartons.
Das ist ein wunderbares Bild, ja. Der Garten war der Nukleus der Ordnung. Alles außerhalb war noch Rohmaterial, noch wilde, ungezähmte Nichtordnung.
Und das war kein Unfall Gottes?
Nein. Das war pure, bewusste Absicht. Gott wollte den Kosmos nicht einfach so per Knopfdruck in einen statischen, perfekten Endzustand versetzen. Er wählte stattdessen einen fortschreitenden Prozess.
Okay.
Und genau hier kommt der Mensch ins Spiel. Gott schuf die Menschen nicht als passive Beobachter, sondern als seine Stellvertreter, als Vizekönige, wenn man so will.
Wow, das wirft ein völlig neues Licht auf unsere Rolle. Wir sind also nicht einfach die Haustiere, die im perfekten Garten herumlaufen dürfen und gefüttert werden?
Nein, absolut nicht.
Wir sind das Personal, das die restlichen Umzugskartons auspacken soll. Wir sind dazu berufen, Partner in diesem Schöpfungsprozess zu sein, die Ordnung aus dem Garten in die ungezähmte Wildnis hinauszutragen.
Wir sollen die leere Leinwand bemalen. Das gibt der menschlichen Existenz eine unglaubliche Würde, aber eben auch eine gigantische Verantwortung. Das System wurde so designt, dass es uns braucht.
Okay, ich habe die etablierte Ordnung verstanden, ich habe die neutrale Nichtordnung, also die Wildnis, verstanden, aber jetzt müssen wir über den Elefanten im Raum sprechen.
Ich ahne, was kommt.
Ja, wenn die Nichtordnung nur eine leere Leinwand ist, wo kommt dann die Farbe für all das Grausame her? Woher kommt das echte, absichtliche Leid? Walton führt hier ja den dritten Zustand ein, die Unordnung.
Richtig, die Unordnung tritt auf den Plan, wenn bewusst gegen die etablierte Ordnung rebelliert wird. Das ist das, was in der Genesis in Kapitel 3 mit dem Sündenfall beschrieben wird.
Okay, also das ist dann das wirklich Böse.
Ja, Unordnung spiegelt das Böse wider. Es ist Zerstörung um der Zerstörung willen, Manipulation, Grausamkeit. Und Walton macht klar, diese Form der Unordnung wird fast ausschließlich von Menschen verursacht.
Echt? Also nicht von Dämonen oder so?
Auch wenn historische Theologien oft kosmische böse Mächte diskutieren, liegt die Hauptverantwortung für die aktive Unordnung in der Welt bei uns. Wir sind es, die Kriege anfangen, Systeme der Unterdrückung bauen und aus Gier handeln.
Das heißt, wenn du, der uns jetzt zuhört, aus dem Fenster schaust, siehst du keine perfekte Welt, sondern einen komplexen Mix aus diesen drei Elementen. Du siehst die Genialität der Schwerkraft und der Jahreszeiten, die Ordnung.
Mhm.
Du siehst unbebaute, wilde Natur, die Nichtordnung. Und du siehst Umweltverschmutzung, Armut und Gewalt, das wäre dann die Unordnung.
Und genau diese Unterscheidung ist der Schlüssel, um das Problem des Leids zu betrachten, ohne in völlige Verzweiflung zu verfallen oder Gott als einen sadistischen Diktator zu sehen.
Das bringt uns zum härtesten Teil unserer heutigen Diskussion. Wir haben vorhin über den Tornado gesprochen. Walton ordnet Naturkatastrophen, also Hurrikans, Tsunamis, Erdbeben, Dürren, sogar Krankheiten und genetische Mutationen in eine dieser drei Kategorien ein.
Ja, und das Ergebnis wird viele schockieren. Er nennt sie Aspekte der Nichtordnung.
Da muss ich intervenieren. Wenn ein Tsunami hunderttausende Menschen in den Tod reißt, wenn ein Kind mit einer grausamen genetischen Mutation geboren wird und leidet, also wie kann irgendjemand behaupten, das sei nicht böse?
Ich verstehe vollkommen, warum du das sagst.
Das fühlt sich für jeden Betroffenen doch wie das absolute pure Böse an. Das Leid ist doch total real.
Das Leid ist absolut real und niederschmetternd. Walton leugnet nicht für eine Sekunde den Schmerz, den diese Ereignisse verursachen. Er differenziert nur auf einer tieferen moralischen Ebene.
Okay, wie meint er das?
Ein Tsunami hat keinen Willen. Ein Erdbeben fasst keinen Entschluss, Menschen zu töten. Eine Zellmutation hasst das Kind nicht, das sie befällt.
Das stimmt. Es sind keine bewussten Akteure.
Richtig. Diese Vorgänge besitzen keinen moralischen Kompass, weder einen guten noch einen schlechten. Sie sind blinde physikalische, geologische oder biologische Prozesse. Sie sind Teil dieses gigantischen, noch unfertigen Systems der Nichtordnung.
Also wilde, ungezähmte Naturkräfte.
Genau. Kräfte, die noch nicht in eine lebensfördernde Funktion integriert wurden.
Das leuchtet auf einer philosophischen Ebene ein. Das Meer ist einfach nur Wasser und kinetische Energie. Walton bringt hier in der Vorlesung das Beispiel mit dem Regen, oder?
Ja, ein sehr anschauliches Beispiel.
Wir empfinden Regen auf einem ausgedörrten Weizenfeld als Segen, als göttliches Geschenk. Wenn derselbe Regen aber über Wochen auf eine Stadt fällt und sie überflutet, nennen wir es eine Katastrophe und fühlen uns bestraft.
Und doch regnet es tagtäglich mitten auf dem Ozean oder in Wüsten, wo gar niemand lebt. Die Naturkräfte spulen schlichtweg ihre physikalischen Notwendigkeiten ab.
Sie tun einfach, was sie tun.
Genau. Wenn wir Waldbrände betrachten, die für uns katastrophal sind, wissen wir heute ökologisch, dass sie für viele Wälder essentiell sind, um den Boden von totem Unterholz zu befreien und Samen für neues Leben aufbrechen zu lassen. Die Natur nutzt Aspekte der Nichtordnung, um im großen Ganzen Ordnung aufrechtzuerhalten.
Aber wenn das einfach nur unpersönliche Kräfte sind, was ist dann mit Gottes Souveränität? Greift er da nicht ein? Die Leute stellen sich das doch so vor, Gott sitzt auf seinem Thron vor sich, so ein riesiges Schaltpult.
Oh ja, das Schaltpultbild.
Ja, er sieht, dass sich vor der Küste ein Hurrikan bildet. Und dann greift er quasi zur göttlichen Fernbedienung, steuert diesen Hurrikan millimetergenau an einer Stadt vorbei, lässt ihn aber voll auf eine andere Küstenregion prallen, weil die Menschen dort, naja, den Dämpfer vielleicht verdient haben.
Dieses Bild der himmlischen Fernbedienung ist das nächste große Missverständnis, das zerschlagen wird. Gott betreibt kein ständiges kosmisches Mikromanagement.
Kein Mikromanagement. Aber er ist doch allmächtig.
Ja, aber er steuert die Kräfte der Natur nicht wie Drohnen, die er auf bestimmte GPS-Koordinaten programmiert, um individuelle Menschen zu belohnen oder zu bestrafen. Walton drückt das so aus, die Naturkräfte sind Gottes Willen unterworfen, sie gehorchen den Gesetzen, die er aufgestellt hat, aber sie operieren als ein zusammenhängendes, komplexes System.
Das ist der Punkt, an dem Hiobs Freunde völlig die Fassung verlieren würden. Denn das bedeutet, wenn der Tornado dein Haus trifft und das deines Nachbarn verschont, dann hat Gott diesen Tornado nicht bewusst auf dein Wohnzimmer gelenkt, weil du letzte Woche gelogen hast.
Genau.
Er hat aber auch nicht aktiv eingegriffen, um das Haus deines Nachbarn wie mit einem unsichtbaren Kraftfeld zu beschützen, weil der Nachbar jeden Sonntag in der Kirche war. Es war schlichtweg Fluiddynamik, Luftdruck und Pech.
Es bricht mit unserer tiefsten Sehnsucht nach einem Universum, das auf uns als Individuen reagiert. Wir wollen so sehr, dass das Universum uns sieht, unsere Taten wiegt und fair abrechnet.
Ja, wir wollen gesehen werden.
Aber Walton verweist darauf, dass wir diese Erwartungen bei anderen Systemen völlig problemlos ablegen. Niemand stellt moralische Fragen an die Schwerkraft.
Das ist ein brillantes Gedankenspiel. Wenn ein Verbrecher von einem Dach springt, fällt er nach unten. Wenn ein Heiliger stolpert und vom selben Dach fällt, schwebt er nicht plötzlich in der Luft, nur weil er ein guter Mensch ist.
Richtig. Die Schwerkraft diskriminiert nicht.
Sie wägt den moralischen Wert der Person nicht ab, bevor sie an ihr zerrt. Wir akzeptieren das als unumstößliche Regel des Systems.
Und wir beschweren uns auch nicht darüber. Wir verstehen, dass eine Welt, in der die Schwerkraft je nach moralischem Zustand einer Person an- und ausgeht, das reinste Chaos wäre.
Oh Gott, ja. Das wäre furchtbar.
Walton argumentiert, dass wir genau dieses Verständnis auf andere Bereiche ausdehnen müssen. Wir sollten uns abgewöhnen zu fragen, warum eine Person Krebs bekommt und eine andere, die denselben Lebensstil führt, nicht. Wir sollten nicht fragen, warum der Hurrikan hier zuschlägt und nicht 100 Kilometer weiter südlich.
Die Logik dahinter ist faszinierend, aber ich fühle mich fast dazu gedrängt, für unseren Zuhörer hier Einspruch einzulegen. Denn einerseits ist das eine riesige Befreiung, es nimmt ja diese erdrückende Schuld weg, in jedem Schicksalsschlag ein persönliches, göttliches Urteil suchen zu müssen.
Absolut.
Aber andererseits fühlt es sich auch ein bisschen kalt an. Wenn der Kosmos kein moralischer Verkaufsautomat ist, was ist dann sein Fundament? Worauf können wir uns verlassen?
Die Antwort, die Dr. Walton hier gibt, ist vielleicht die wichtigste Lektion aus dem gesamten Buch Hiob. Der Kosmos, so wie Gott ihn entworfen hat, wird nicht primär durch seine Gerechtigkeit gelenkt, sondern durch seine Weisheit.
Weisheit statt Gerechtigkeit. Erkläre mir, warum das so ein gewaltiger Unterschied ist. Wäre ein Universum, das auf purer, unbestechlicher Gerechtigkeit aufbaut, nicht unendlich viel besser? Das ist doch genau das, was wir immer fordern, wenn wir die Nachrichten schauen.
Wir fordern Gerechtigkeit immer nur dann, wenn wir glauben, auf der richtigen Seite zu stehen oder wenn wir das Opfer sind.
Okay, ouch, das stimmt.
Aber lass uns das Szenario einer Welt durchdenken, in der Gerechtigkeit tatsächlich der absolute, unerbitterliche Kern aller Dinge wäre. Wenn die Naturkräfte wirklich das Instrument göttlicher Vergeltung wären, was würde passieren?
Der Verkaufsautomat würde in Echtzeit reagieren. Jedes Mal.
Richtig. Aber eben nicht nur bei den guten Dingen. Wir Menschen sind fehlbar. Wir lügen, wir betrügen, wir verletzen andere oft unbewusst, manchmal absichtlich. Wenn das System auf reiner Gerechtigkeit basieren würde, dann müsste jeder Fehler sofort geahndet werden.
Wow, okay.
Wenn du rücksichtslos fährst, müsste der Baum sofort vor dein Auto stürzen. Wenn du deine Nachbarn betrügst, müsste deine Ernte augenblicklich verdorren.
Aber das würde bedeuten, wenn die Strafe immer sofort und gerecht folgen würde und da wir alle ständig Fehler machen,
dann würden wir nicht mehr existieren. Die menschliche Rasse wäre in kürzester Zeit ausgelöscht. Es gäbe keinen Raum für Fehler. Es gäbe keinen Raum zum Atmen.
Vor allem gäbe es absolut keinen Raum für Gnade, für Reue oder für charakterliches Wachstum. Ein System, das auf purer Gerechtigkeit basiert, lässt keine Entwicklung zu.
Genau so ist es.
Die Tatsache, dass der Regen auf Gerechte und Ungerechte gleichermaßen fällt, ist also nicht etwa ein Beweis für Gottes Abwesenheit, sondern der ultimative Beweis für seine Gnade.
Es ist der Beweis seiner weisen Voraussicht. Gottes Weisheit hat eine Umgebung geschaffen, die stabil genug ist, um Leben zu ermöglichen und geduldig genug, um uns trotz unserer Fehler nicht sofort auszulöschen.
Er gibt uns Zeit.
Ja. Er toleriert die Nichtordnung und sogar bis zu einem gewissen Grad die Unordnung, weil er das langfristige Projekt im Auge hat.
Und natürlich kann Gott theoretisch eingreifen. Niemand bestreitet seine Fähigkeit zu wundern. Aber Walton betont klar, dass solche direkten Interventionen die absolute Ausnahme sind und nicht die Regel, nach der das System betrieben wird. Wenn wir also alles in der Welt durch die Linse ständiger Belohnung und Bestrafung betrachten, lesen wir das Universum schlichtweg falsch herum.
Wir machen den gleichen Fehler wie Hiobs Freunde. Sie haben Hiob stundenlang in Grund und Boden argumentiert, weil sie ihre theologische Box verteidigen wollten, anstatt die Realität von Hiobs Unschuld anzuerkennen. Sie konnten sich eine Welt ohne den Verkaufsautomaten nicht vorstellen, weil sie dann hätten zugeben müssen, dass das Leben unberechenbar ist.
Wenn wir all diese dichten, tiefgreifenden Gedanken jetzt für dich, der du uns bis hierhin gefolgt bist, zusammenziehen, wir müssen aufhören, uns die Welt als ein fehlerfreies Abrechnungssystem vorzustellen. Das Karma-Universum, so verlockend es auch ist, existiert nicht. Die Realität ist komplexer und, ehrlich gesagt, viel faszinierender.
Definitiv.
Die Welt ist ein riesiges Haus, in dem immer noch Umzugskartons herumstehen. Es gibt die fantastische etablierte Ordnung der Naturgesetze, es gibt die raue, unfertige Nichtordnung, also die Vulkane, die Viren, die unberechenbaren Stürme, und es gibt die dunkle Unordnung, das Böse, das wir Menschen oft genug selbst durch unsere Rebellion und Gier in die Welt bringen.
Das ist eine sehr gute Zusammenfassung.
Wenn uns Naturkatastrophen oder Krankheiten treffen, dann ist das nicht der Zorn Gottes, der mit einer Fernbedienung auf uns zielt. Es ist das Aufeinandertreffen unserer verletzlichen Biologie mit einem System, das noch im Aufbau ist. Das Universum wird durch Weisheit zusammengehalten. Eine Weisheit, die uns am Leben lässt, obwohl wir keine perfekten Wesen sind.
Und wer das wirklich verinnerlicht, der findet darin einen unglaublichen Frieden. Es erlaubt uns, im Angesicht des Leids einfach nur zu trauern und zu helfen, anstatt den Betroffenen oder uns selbst mit der grausamen Frage nach der eigenen Schuld zu quälen.
Das ist der springende Punkt. Wir sind befreit von dem Druck, Anwälte Gottes spielen zu müssen, die jede Tragödie mit irgendeiner versteckten Sünde rechtfertigen müssen. Aber diese Befreiung kommt mit einem Haken. Und das ist der Gedanke, den ich dir heute als Hausaufgabe mitgeben möchte.
Jetzt wird's spannend.
Wir haben vorhin gesagt, dass Gerechtigkeit eben nicht fest in die unpersönlichen Naturkräfte des Kosmos eingebaut ist. Der Tornado wird nicht fair sein. Die Zellmutation wird keinen Unterschied zwischen einem guten oder schlechten Menschen machen. Die Natur wird uns die Gerechtigkeit, nach der wir uns so verzweifelt sehnen, nicht liefern. Aber wir haben auch gelernt, dass Gott uns nicht als hilflose Zuschauer in dieses unfertige Haus gesetzt hat, sondern als seine Stellvertreter, als Vizekönige, als Partner, deren Aufgabe es ist, das Chaos zurückzudrängen, die Kartons auszupacken und Ordnung in die Nichtordnung zu bringen.
Genau das ist unsere Bestimmung.
Wenn also die Natur nicht programmiert ist, gerecht zu sein, bedeutet das dann nicht, dass die gesamte Verantwortung, Gerechtigkeit, Fairness und Barmherzigkeit in diese unfertige, wilde Welt zu bringen, ganz allein bei uns liegt?
Ein ziemlich heftiger Gedanke.
Vielleicht ist das fehlende Karma im Universum kein Fehler. Vielleicht ist es der Raum, der uns absichtlich freigeräumt wurde, damit wir diejenigen sein können, die das Gute tun, nicht weil wir dafür vom Automaten belohnt werden, sondern weil die Welt es dringend braucht. Nimm diesen Gedanken mal mit in deinen Tag. Frag dich, wo du in deinem Umfeld Ordnung in die Nichtordnung bringen kannst. Danke, dass du uns auf dieser wirklich tiefen Erkundungsreise begleitet hast. Wir hören uns beim nächsten Mal.